Servus bei Bayern Absolut, ich bin der Mani. Wir sind ja jetzt mitten in der Adventszeit und leider Gottes gibt's da auch ein Thema, das in diese Zeit gefallen ist, nämlich die Sendlinger Mordweihnacht. Das war kein schönes Kapitel, wir besprechen es jetzt, aber ich freue mich auf ein Gespräch mit dem Sigi und wünsche Ihnen viel Spaß beim Ohren. Servus, grüß dich, Sigi, habe ich die Ehre.
Grüß dich, Mani.
Jetzt sind wir zwar ja grundsätzlich eigentlich gut drauf, gell?
Ja, und gut eingestimmt in die Adventszeit. Mhm. Aber das Thema ist schon heftig.
Ja, das ja, Thema ist schon wir heftig. Haben jetzt schon ein heftiges Thema. Normalerweise sagen wir ja, wollen wir in der Adventszeit ja doch eher ein bisschen in die Besinnlichkeit wieder gehen. Und von dem her passt es überhaupt nicht dazu. Aber vor über 300 Jahre haben sie Bayern aufgemacht, um für sich und ihr Land zum Kämpfer. Die Bayern ist damals wirklich nicht gut gegangen und das ist in die Advents- und Weihnachtszeit gefallen. Und ich finde, vielleicht dürfen wir uns trotzdem einmal da eine Folge nehmen und über das reden, was die Sendlinger Mordweihnacht war, weil wir sitzen jetzt halt alle so schön auf unsere warmen Stühle und damals haben Leute den ist nicht gut gegangen.
Nein, überhaupt nicht. Gar nicht. Also die waren mit viel Unterdrückung beschäftigt und da ist nicht viel weitergegangen. Repressalien, Abgaben sind erhöht worden, die Leute sind schikaniert worden und teilweise auch massakriert worden.
Ja.
Und jetzt greifen wir es einfach einmal an, auch wenn es jetzt nicht so das freudigste Thema ist, aber viele Hörer haben sich das gewünscht und jetzt ziehen wir es einfach einmal durch.
Ja. Ja, ich glaube, das war jetzt auch schon die erste Vorwarnung. Wer eine besinnliche Einstimmung möchte auf die Weihnachtszeit, das glaube ich ist keine Folge dafür, oder?
Eher nicht.
Nein.
Also bei der Bearbeitung oder bei der Vorbereitung für die Folge, das ist mir schon sehr nah gegangen. Also das hat mich schon berührt.
Das ist mir genauso gegangen. Ich habe am Ende, ja, das ist mir schon ein bisschen, ist mir schon hängen geblieben. Also ja. Die Sendlinger Mordweihnacht, das große Ereignis war am Heiligen Abend dann, am 24. Dezember. Da ist die berühmte Sendlinger Mordweihnacht hat da stattgefunden. Und jetzt darf ich mal sagen, da sind viele Leute umgekommen. Und jetzt darf ich mal sagen, räumen wir es ein bisschen auf, wie es dazu gekommen ist und was das damals für eine Zeit war.
Und die Hintergründe und so weiter. Weil man das Wort Sendlinger Mordweihnacht, das beschreibt die Thematik, die Grausamkeit des Gemetzel, also in keinster Weise. Also wirklich ganz eher unschön. Und es ist ja nicht bloß bei der Mordweihnacht blieben, sondern es hat ja danach noch was gegeben und es hat davor noch was gegeben und so weiter.
Ja.
Und wie sie das aufgebaut hat, also extremst grausam.
Das Ganze war 1705, also schon ganz lang her. Und der Hintergrund, also es wird jetzt auch keine Geschichtsstunde, nee, das glaube ich geht es uns in der Folge darum, dass wir einmal drüber reden, weil auch so viele Leute sagen, Mensch, macht's was über die Sendlinger Mordweihnacht und wenn man so redet, inhaltlich weiß man nicht viel, was passiert ist, gell? Man weiß, es muss um Tod gehen, man weiß, es war an Weihnachten irgendwann und das ist jetzt so eigentlich das Ziel von der Folge, dass man dann am Ende vielleicht weiß, wie es dazu gekommen und was ist passiert.
Da würde ich sagen, starten wir schnell, reden wir nicht lang drumherum.
Genau so machen wir es. Ja, damals zu der Zeit, 1702, ist der spanische Thronfolger gestorben. Kinderlos. Und dann ist der spanische Erbfolgekrieg losgegangen. Es hätten theoretisch, also zwei Große haben sie darum gestritten, das waren die Franzosen und das waren die Österreicher. Und irgendwo hätte theoretisch der bayerische Prinz auch noch einen Anspruch haben können auf den Thron. Es war ein Habsburger drauf auf den spanischen Thron und Spanien war damals sehr interessant als Machtland. Zum einen von der geografischen Lage, weil die Franzosen nicht wollten, dass die Habsburger von unten sie umzingeln, weil Spanien klar liegt ja direkt südlich von Frankreich. Und wie der Sigi gesagt, mit den Kolonien, wo die Spanier viel Reichtum aus den Kolonien auch, kann man sagen, erbeutet haben.
Das kann man durchaus so sagen, ja.
Genau, drum war das europäische Mächtegleichgewicht ist da ins Wanken gekommen damals.
Genau, weil die haben sich erst einmal den Kuchengott aufteilt. Und dann ist natürlich die Frage gewesen, okay, wird Spanien schwächer? Verlieren die Reichtümer? Oder verlieren die Machtansprüche auf die Kolonien?
Und wer kriegt Spanien? Wer kriegt die spanische Krone?
Wer hat dann den Hut auf?
Ja, das muss man sich natürlich fragen, wie spielt da Bayern eine? Damals war der Max Emanuel, der Kurfürst in Bayern. Also Kurfürst war ja einer von den höchsten Fürsten. Der hat ja eine Stimme auf dem Reichstag gehabt, war besser wie der normale Fürst sozusagen. Und der Max Emanuel hat auch eine Österreicherin geheiratet. Er hat Erfolge im Türkenkrieg gehabt und der Max Emanuel hat immer auf die Königswürde geschaut. Also er war gern König geworden. Und durch das, dass er eine Österreicherin geheiratet hat, war er auch
ganz nah dran.
Eher bei den Habsburger am Anfang. Also da hat es ein Bündnis gegeben und dann auf einmal ist er ausgeschert aus dem Bündnis und hat sich Frankreich zugeschlagen. Und das war ein riesen Eklat damals auch, weil Bayern eigentlich, wie gesagt, eben zu den Österreicher gehört hat, zu den Habsburger. Ja, dann hat es eine Schlacht gegeben. Da hat sie die bayerische Armee mit der französischen vereint und haben gegen die Habsburger gekämpft und haben es verloren. Also ich glaube, es hat ein paar so Schlachten gegeben, aber dann war eine große Schlacht und dann war Bayern militärisch am Ende.
Wird das geheißen Immelsdorf oder irgendwas?
Ich habe es gerade nicht präsent, habe den Namen gerade nicht präsent, aber dann ist eigentlich losgegangen. Er hätte gehofft, weißt, durch das, dass er dann zu den Franzosen halt und dann machen sie die Habsburger platt, dass er dann irgendwo Königswürde herkriegt, weil der Max Emanuel war ja enttäuscht, dass er von den Habsburger keine Königskrone nicht gekriegt hat, weil der Habsburger, das war ja der Kaiser und der hätte ihm die Königskrone verleihen können. Hat er aber nicht gekriegt. Er war sehr ehrgeizig.
Was war denn das? Der war doch in Holland.
Ja, dann war er, der war dann, wie es dann die Schlacht verloren haben, ist er abgehauen. Wie sagt man so schön, er ist ins Exil gegangen, wie man sagt. Und er war dann Statthalter der spanischen Niederlande. Ja, die spanischen Niederlande, das war lustig, damals gell? Belgien, Niederlande, Luxemburg und ein Teil von Frankreich. Und da war er der Statthalter. Ja, also klar, er war an der Seite des französischen Königs und dann hat er halt da in der Zwischenzeit die Niederlande, die spanische Niederlande als Statthalter gekriegt. Er hätte auch tatsächlich zwischendrin Bayern tauscht. Er hätte Holland gern gehabt. Hat er versucht, Bayern wegzumtauschen und war dann gern Holland und am liebsten König dort geworden.
Ja, Spitzenidee. Ein totaler Krampf. Wahrscheinlich hat er gemeint, dass durch die Nähe dann zu Spanien da oben in Holland die Sonne mehr scheint. Aber das ist ja eine Unverschämtheit.
Tja.
Bayern gegen Holland tauschen.
Dass jemand das bayerische Volk und Land
die Idee
eintauschen mag, gell? Kann man sich gar nicht vorstellen. Ja.
Aber das siehst du mal, Macht, Machtgier.
Macht, ja. Ja, vermutlich war schon damals natürlich Bayern halt einfach eher ein Bauernland, Bauernstaat. Und da oben war halt viel mehr Wirtschaft, war halt mehr Kraft da. Gell?
Die waren halt unterwegs. Reicher. Weil von Bayern, sage ich, mit dem Schifferl in die ganze weite Welt, ganz schwierig.
Nein, wir fahren halt Donau auf und ab. Gell?
Oder ein bisschen am Bodensee umeinander.
Ja, genau, Bodensee gehört uns ja ein Stück, gell. Ja, und dann war Bayern führerlos. Max Emanuel war weggert.
Plus seine Frau war da.
Zuerst war noch seine Frau da und seine, wie viele waren es? Sechs?
Sieben Kinder.
Seine sieben Kinder, die sind in der Residenz zurückgeblieben. Und die Frau hat dann da am Anfang so ein bisschen das hat damals andere Begriffe gehabt.
Das hat geheißen Rentamt.
Ja, es hat Rentämter gegeben. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das in München, in Minger
hat sie auch Rentamt. Da hat es die Hand drauf gehabt. Ja.
Rentamt, da kann man quasi sagen, wie darf man da heute sagen, so eine Art
Parlament?
So ein Bezirk, wo dann der, wo die Steuern einzirkt, also so ein Teilbezirk vom Staat, so kann man sagen. Also es war kein Zentralstaat, sondern so ein Teil,
so Teilgebiete. Verwaltungsinstitut oder Verwaltungsinstitution,
genau, kann man sagen. Ja, so genau die Hauptstadt. Es hat andere Rentenämter auch noch gegeben. Und die Frau von ihm, die war Doblim oder war Doblim und der Kaiser, der Leopold, der hat der noch recht früh eigentlich zugestanden, dass die noch recht frei, wenn man so sagt, schalten und walten hat dürfen. Weil der Leopold, der hat ja andere Ziele gehabt, der wollte jetzt nicht speziell, also der wollte Bayern natürlich haben, aber der wollte jetzt Bayern sich nicht aufreimen oder abgeben mit den ganzen Scharmützel, dass er Bayern komplett aufnimmt, weil er schon gewusst hat, da gibt es einen kompletten Widerspruch, wenn er jetzt da anfängt, dürfen Bayern einzugreifen. Deswegen hat er der Frau in Minger da noch recht viel Macht gegeben und dann ist aber der Leopold bald gestorben und dann ist der nächste hingekommen, war das der Josef? Bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, weil meine Notizen glaub, leider vergessen
habe. Ich glaube, der Josef
war
es.
Da war der Josef, gell? Mhm. Und der hat eine andere Gangart eingelegt. Dann ist die Frau auch weg und die Kinder, die glaube ich, ist nach Venedig und die Kinder wandern allein in der Residenz. Mhm. Und dann ist das viel, viel stärker losgegangen. Die Steuern sind erhöht worden, weil die Habsburger haben Bayern halt, die wollten sie halt ausbeuten. Mhm. Es war halt Mittel zum Zweck. Sie wollten ja Krieg führen, sie wollten ja Spanien erobern, beziehungsweise wollten halt mehr Macht in diesem Machtgerangel da in Europa, wollten sie mehr Macht haben und Bayern war einfach zum Ausbeuten da. Dann sind Soldaten gekommen, dann haben die Bauern geplündert, die, wo nicht zahlen, Kena oder Ming haben es dann beraubt, einfach eine Viecher weg, was weiß ich.
Die haben ja Zwangsrekrutierungen ja auch durchgeführt.
Genau
für das Militär dann.
Ja, Dann haben sie auch genügend Bauernhöfe angezündet, musst du mal vorstellen. Und dann ist es noch mit den Zwangsrekrutierungen gekommen, wo dann, das musst du mal vorstellen, du unterjochst das bayerische Land, dann kommst du daher und sagst so, jetzt ruft man bayerische Bauernburm, die sollen jetzt für den Krieg von den Besatzer losziehen und kämpfen.
Und auch noch dafür zahlen.
Und zahlen auch noch. Dann, das war sowas, wo dann der Aufstand, der hat dann da Fahrt aufgenommen, weil sie dann gesagt haben, das kann nicht sein. Dann hat sich der Spruch auch gebildet. Weißt du, was ich meine?
Lieber bayerisch sterben als kaiserlich verenden.
Verderben. Genau.
Wui. Ja, und heute kann man sich einen Bauern gar nicht so vorstellen. Vor allem, man kann sich nicht vorstellen, dass es ja fast 30.000 Bauernhöfe gegeben hat.
Aha.
Also da war schon, wie man heute sagen darf, Manpower, also da waren wirklich Leute betroffen. Also das war die breite Masse.
Überlege mal, 1705, da hast du ja keine Maschinen gehabt.
Na null.
Das hast du ja alles mit der Hand machen müssen.
Die haben
da quasi, hat ja jeder Bauer Knechte und Mägde gehabt.
Und das macht ja die ganze Sache so schlimm. Mhm. Weil die sind einfach gekommen, haben sich da bedient,
haben mit sie Gewalt. Haben sie auch die Soldaten, wenn sie übers Land sind, dann haben sie sich einfach einquartiert im Bauernhof, haben die Leute rausgeschmissen. Mhm.
Sind alle durchmarschiert durch Bayern.
Sind durchmarschiert, die Frauen sind schlecht behandelt worden, wenn du weißt, was ich meine.
Ich weiß, was du meinst.
Die Burschen, wenn sie nicht gespürt haben, sind geschlagen worden. Natürlich sind auch welche einfach ermordet worden, die wo nicht mögen haben. Da hat es teilweise ganz schöne Verwüstungen gegeben in dem Land.
Das stimmt. Und dass du grantig wärst, ist ja kein Wunder.
Ja, haben lang zugeschaut. Und dann hat sich das 1705 schon langsam aufgeschaukelt. Dann hat es halt ein paar gegeben, Burghausen unten, und dann hat es welche gegeben, die wo so eine Art, wie sagt man da, Bürgerregierung oder sowas eingesetzt haben. Die haben dann da ein Rentamt übernommen und von dort aus haben die geschaut, dass die in Burghausen haben es übernommen. Bisschen
Widerstand aufmacht.
Genau.
Oder zumindest irgendwie aufbegehrt.
Aufbegehrt, ja, absolut. Ja. Burghausen haben es gehalten. Verschiedene andere kleine Erfolge haben es gehabt, aber man muss sich halt vorstellen, das waren ja alles Leute, die waren ja nicht bewaffnet.
Gar nichts.
Die
mit Mistgabeln und einem Dreschschlägel haben es gehabt und
wirklich?
Keine Waffen und nichts.
Ja, mit der Mistgabel und all die Waffen anscheinend. Was weiß ich, von welchem Krieg, dass die hergehabt haben?
Unbenährt. Also eigentlich chancenlos.
Chancenlos.
Und dann nur im Winter.
Chancenlos. Und dann noch im
Winter. Das ist ja eigentlich Ende, im Spätsommer ist ja, glaube ich, dann richtig intensiv losgegangen, 1705. Und das hat sich halt natürlich dann zentriert. Und irgendwann einmal hat es ein paar Leute gegeben, die sind mit aufgestanden und haben das dann organisiert.
Mhm. Genau.
Unter anderem der Plinganser.
Plinganser, genau, der Plinganser war der in Burghausen unten, der wo das übernommen hat, das Rentamt. Sind sie in Burg rein und der Burg war halt wahrscheinlich gut zum Verteidigen, die haben es noch gehalten. Die haben es nicht mehr einnehmen können, dann haben sie kleinere Erfolge auch gehabt. Aber wenn halt die Soldaten gekommen sind, das war nicht einfach. Die Soldaten bzw. die Statthalter, das war der, fällt mir der Name gerade nicht mehr ein, in München, der wo eingesetzt worden ist von die Habsburger, dass der das Bayern da verwaltet, der hat immer wieder geschrieben und hat gesagt, er braucht eine Hilfe, weil es doch kleine Erfolge gegeben haben. Und die Bayern sind halt nicht mitgegangen. Die haben es nicht, natürlich haben sie es ausgebeutet, aber die haben sich halt immer gewehrt. Und was auch problematisch war für die Mächte da, gerade in Richtung Österreich, dass der Aufstand in Böhmen muss auch schon so kleine Aufstände gegeben haben. Und die wollten nicht, dass die mitkriegen, wie es in Bayern zugeht, weil
sonst
die Böhmer auch schon aufbegehren.
Dann haben sie Flächenbrand und dann haben sie es nicht mehr unter Kontrolle.
Unglaublich, dann haben sie da die adligen Obern da schon zusammengeredet und haben gesagt, ja, ihr müsst schauen, dass da keine Infos, dass sie nicht die Aufständischen aus Bayern, mit denen ihr aus Böhmen unterhalten und weil in Böhmen fangen sie auch schon an. Das war da eine Sorge, die haben dann tatsächlich teilweise Angst gehabt, dass auf einmal die Bürger aufstehen, die Bürger und Bauern und sagen, so geht es jetzt halt nicht weiter.
Aber da siehst du mal, dass das wie auch in der heutigen Zeit ist, so eine Sache. Das wird allweil, der Aufstand der Bürger wird unterdrückt, da wird nicht zugehört und nichts, hauptsache die Leute zahlen und zahlen und zahlen und können eigentlich gar nichts machen.
Ja, so
aber irgendwann eskaliert es halt dann.
So ein Aufstand ist halt auch schwer, gell?
Ja, freilich.
Weil in der Regel der aufsteht, der hat nicht die Gewalt macht, weil er ja nichts hat.
Aber keine das volle Waffen, Risiko im Endeffekt,
dass das volle Risiko leidet, wird jetzt in dem Beispiel, leidet unter den Repressalien und dann kann halt einfach ein Soldat kommen, dem wo alles wurscht ist, der wo gar nicht von dem Land ist und metzelt die nieder. Wird nie zur Rechenschaft gezogen. Ja, da tust du natürlich als Besatzer, ja, wenn du so gewalttätig vorgehst.
Ja, und die anderen können ja nichts dagegen setzen.
Da kostet eigentlich nichts.
Weil unbewaffnet quasi.
Ja.
Und die machen bloß ihren Hof und haben halt sonst keine Rechte, außer Zäunen und Arbeiten und Soldatentum zukünftiges.
Naja, und die Aufständischen, die haben sie dann verbunden, weißt du? Da unten von Burghausen, der Plinganzer, der war recht fleißig. Dann haben sie welche in den unterschiedlichen Landesteilen von Bayern gebildet und haben dann gesagt, so, wir dämmen uns jetzt zusammen. Wird der mal jetzt halt alle aufstehen, weil die haben die Idee gehabt, wir müssten mal Minger befreien. Die Münchner waren anscheinend da nicht so unbedingt rebellisch, da hat es ja auch ergeben, die wo dann aufgestanden sind.
Aber denen ist ja ganz gut gegangen, die haben ja, sage ich mal, ja, das war ja recht, recht kommod für die. Die waren nicht so direkt bei den Repressalien jetzt so betroffen.
Ja gut, stimmt vielleicht, ja, weil es in der Stadt natürlich auch, aber natürlich die Soldaten und alles haben ja die ganze Nahrung von den Bauern halt auch gebraucht.
Drum, ja, genau.
Ja klar, darum waren die wahrscheinlich noch schlimmer dran. Ja, also in jedem Fall haben sie dann die Idee gehabt, wir müssten Bayern befreien, wir müssten Minger befreien. München, die Landeshauptstadt.
Und die Prinzen retten.
Und die Prinzen retten, das war ja auch sowas. Da haben sie sich oben da, ja, wenn sie den Angriff dann so und so machen und haben sie den Plan gehabt, wir müssten die Prinzen wegbringen, dass denen nichts feit. Und dann musst du dir vorstellen, hat sich das Umland, da in, also das Oberland und Unterland, heute hat man kann es nicht ganz geografisch so sagen, aber so ein bisschen Oberbayern ist das Oberland, so Richtung Alpen, Minger südlich oben und das Unterland, dann Richtung Niederbayern und Oberpfalz. Und da haben sie verschiedene Landesteile, haben sie dann die Männer organisiert und haben dann gesagt, so, wir müssten auf Minger marschieren und müssten Minger einnehmen. Und das Ganze in einem Sternmarsch, also das von mehreren Seiten auf Minger zu marschieren. Die Oberländer von Richtung Tölz und so weiter auf und dann die, wo von Burghausen hinten kämen, dass die von verschiedenen Richtungen kämen, dass sie es nicht verteidigen.
Dachau.
Nur, das hat halt nicht so hingehaut. Manche leider. Männer, ich meine, das ist ja eigentlich, wenn du es so sagst, ist ja eigentlich fast der Himmelfahrtskommando, wenn du jetzt halt vorstellst, mei, du sitzt jetzt in Tölz unten oder sonst wo und dann, da sind ja auch Schreiben hin und her geschickt worden und dann auf einmal heißt es so, wir müssten jetzt Minger befreien, wer geht mit?
Ja.
Mit was gehst du denn da hin?
Waffen mit der Missgabe.
Ja, ich sind ja mit der Missgabe hingegangen.
Das ist unglaublich. Ich meine, da muss schon viel Leid und Not sein, dass du da mitten im Winter in der Kälten
Heiliger auf Abend, Minger marschierst. Kurz vor Weihnachten. Ja. Die haben ja gewusst, also der Plan war ja Heiligabend, das war klar, das war das Ziel.
Der Stichtag.
Ja, das ist ja Wahnsinn damals.
Musst von der Familie weg.
Da hat es ja nur einen Winter gegeben. Weißt du, da hat es ja nur einen Winter gegeben mit Schnee und
mit alles. Mit echtem Schnee.
Dann sind die da durchgestapft. Wie schlimm muss dir gehen, dass du sagst, ich mache mir auf den Weg in der eisigen Kalten
von Tölz nach München drauf oder Burghausen
und sag, ich befreie diese Stadt von den Besatzern und meine Wahrscheinlichkeit, dass ich stirb, wenn es zu einer Konfrontation kommt, die
schon sehr wahrscheinlich.
Muss schon sehr hoch sein. Mhm. Wie schlecht muss mir gehen?
Sehr schlecht, weil sonst ist die Motivation ja nicht so groß.
Wahnsinn. Ich kuss mir fast. Also ich,
die Strapazen, sage ich mir, auf dem Weg schon dahin. Und ich meine, du verabschiedest dich ja quasi von deiner Familie. Du weißt ja überhaupt nicht,
ja,
ob es wieder zurück. Du weißt bloß eins, es geht um eine große und eine gemeinsame Sache.
Ja, und jetzt stell dir das vor, jetzt sind wir in der Adventszeit hier. Bei uns ist gerade Friede, uns geht's gut. Und damals in der Adventszeit haben die geredet, geh oder geh nicht.
Früh sind
gegangen. Überleg dir das einmal. Du musst ja auch so sagen, es ist ja heute schon schlimm, wenn jetzt da einer umkommt und der geht von der Familie. Damals warst du natürlich aber auch als Arbeitskraft, weil ja auch die Männer gegangen sind, die halt natürlich da eingespannt
kräftig
waren.
Freilich.
Kräftig waren die Jungen, viele Junge sind halt da.
Handwerker waren dabei.
Handwerker.
Schreiner.
Dann bist du fort.
Metzger, alles.
Dann bist du fort.
Unglaublich. Da ist der gesamte Berufsstand ist ja da in der Gefahr, dass er ausgelöscht wird. Da ist ja die Grundlage für den Staatserhalt oder für die also die Lebensgrundlage, also die Lebensmittelbeschaffung, Werkzeugmacherei, Pferdel, die komplette Grundlage ist da
weg. Da fällt dann viel. Da sind die marschiert, die wo von unten gekommen sind, das waren dann die wo Richtung Oberland oder aus dem Oberland gekommen sind. Und die sind dann Richtung Sendling, da wollten sie sich, also da sind sie reingelaufen, da wollten sie sich formieren. Zwischendrin waren es beinahe eine Umdraht, weil du warst ja abhängig davon. Ja, du hast ja gewusst,
ein paar
tausend Leute, sie haben mit wie viel 20 gerechnet und zum Schluss waren es bloß 3000 Leute, die wo dann gekommen sind. Weil, das
ist eine Katastrophe.
Ich meine, das Heer vom Besatzer war auch unterwegs. Damals war es noch nicht so mit Satellitennavigation, wo es genau weißt, wo der Gegner steht. Auf einmal stehen die, wo glaube ich vom Osten sind die gekommen, ich glaube von Burghausen oder wo die hergekommen sind, auf einmal werden die vom Heer aufgehalten, weißt, und haben nicht mehr zugestoßen können. Bei den anderen hast du nicht gewusst, nicht alle sind gekommen, wie es verabredet war.
Weil sie dann doch Angst gekriegt haben?
Angst oder was weiß ich, was dann auch war, dann sind die Nachrichten hin und her geschickt worden und wie gesagt, die, wo dann da auf Sendling waren, die waren auch schon umgekehrt und dann hat der andere wieder gesagt, na, wir müssten wir doch durch, das müssten wir jetzt machen, dann sind sie wieder umgekehrt, also umgekehrt und zwar wieder Richtung Minge. Und dann haben sie sich formiert im Kloster Schäftlern, haben sie dann.
War für große Versammlung
da. War groß, genau. Da haben sie dann eine Pause gemacht und dann sind sie reingerannt.
Ja, viel waren das nicht. Das waren nicht einmal 3000 Leute.
Ja, ich habe auch 3000 gelesen, ja. Und dann sind die eine auf Minger und die haben halt die Pläne gehabt, was genau, also das war ja gut überlegt, was als erstes angreifen und ausschalten und dann ein Gebäude, ein wichtiges Gebäude nach dem anderen.
Oder wer macht die Stadttore auf in Minger?
Wer macht die Stadttore, da haben sie einen Schlüssel organisiert, dass der das aufmacht. Und das war schon auch sehr riskant, auch für die wo in Minger das organisiert haben, die wo innerhalb der Stadtmauern waren.
Ja, da bist du gleich weggesperrt oder hin,
das
oder
waren, beides. Das waren zwei Wirt, ja, zum Beispiel der Jäger und nur andere, da wo sie sich alle drauf haben. Und dann geht es ja um wie Lauffeuer, die Bestatter. Ja, sie waren ja teilweise Bestatter. Die Besatzer haben das dann auch gewusst und haben das dann mitgekriegt. Viele, aber da kommen jetzt dann gleich.
Ja, der Stadthalter ist ja immer nervöser geworden, weil der spannt ja auch, dass da irgendwas los ist.
So, heiliger Abend, nach dieser ganzen Zeit. Jetzt laufen die in der Kalten, im Schnee, nicht dafür ausgerichtet, kaum oder keine militärische Ausbildung, keine Waffen, keine Taktik. Es hat dann ein paar Offiziere gegeben oder ehemalige Offiziere, die sie dann zurückgeschlagen haben zu den Aufständischen und haben es ein bisschen organisiert. Aber es hat halt alles nicht gelangt. Gell?
Na, freilich. Und die anderen, ich sag mal, wenn du dann ein ausgebildetes Berufsheer gegen dich ziehen
siehst. Ich weiß nicht.
Ja,
Waffen, Säbel, dann hat es die Husaren gegeben mit den Pferdl, die wo einfach durchgerannt sind.
Die Husaren waren das ungarische Reiter, oder was?
Ja. Ja, dann marschieren sie rein, dann marschieren sie Richtung Minger. Und dann am Anfang gleich ein bisschen Erfolg gehabt. Roter Turm, ja, oh, den gibt es heute gar nicht mehr.
Am Isartor.
Den haben sie erobert, dann Richtung Isartor, das war ein bisschen schwerer, aber dann sind sie ja schon bald zurückgeschlagen worden. Also das hat nicht gut hingehauen. Sie haben am Anfang, wie gesagt, gleich als erstes ein bisschen einen Erfolg gehabt, über den Turm drüber, und dann sind sie aber gleich zurückgeschlagen worden. Und dann, wie sie gemerkt haben, okay, das geht nicht, das funktioniert nicht.
Du hast vor allem auch das feindliche Heer im Kreis. Also vorne, sage ich mal, die Stadtverteidigung, hinten hast dann die... Mir fällt auch der Name nicht mehr ein. Der Heerführer da.
Es hat ein paar gegeben, die wo mitgemischt haben. Einer war der General, einer war der Statthalter. Es hat so einen gegeben, der hat Marlboro geheißen. Das, glaube ich, war der General oder irgendwas, irgendein Rang, hohen Rang im Militär. Mhm. Aber der Statthalter von Minger, das weiß ich jetzt auch nicht mehr, wie der geheißen hat. Genau, dann rennst du da rein, dann merkst du, okay, schafft man nicht, sterben schon ein paar Leute. Und dann sind die ganzen Leute alle geflüchtet. Dann sind sie wieder davor, Rückzug, haben wir keine Chance nicht. Dann sind sie alle auf Sendling gelaufen.
Neben der Stadtmauer her, da müssen wir woanders angreifen.
Mhm. Ach so, haben sie es dann nochmal woanders probiert, oder?
Nein, die sind direkt vom Isartor dann rüber zum Sendlinger Tor.
Sendlinger Tor. Und dann sind sie direkt auf Sendling gelaufen.
Ja, ja, die haben also ja irgendwo ein bisschen Rückzug gebraucht.
Wie sie gemerkt haben, sie schaffen es nicht.
Keine Chance.
Keine Chance nicht. Dann sind sie eben auf Sendling.
Und da sind sie dann eingeholt worden.
Sendling, ein Stadtteil von Minger, also früheres Vorort, jetzt Stadtteil. Und waren da alle ja, wahrscheinlich auch ein bisschen fertig, schätze ich mal, oder?
Ja, gewiss. Wenn du da marschierst und kalt ist und kämpft hast auch schon.
Und dann stehen da die ganzen Leute dort in Sendling um. Da haben sie da formiert. Manche sind in Häuser rein, haben, weil es halt eiskalt war. Gell?
Ja, und Flüchten und Verstecker war wichtig.
Anscheinend haben sie dann teilweise Häuser niederbrannt, wo die Leute, wenn sie rauskommen, bringen sie es um. Und wenn sie drin bleiben, sterben sie eh.
Mhm.
Dann haben sie die ganzen Aufständischen oben in Sendling im Kreis aufstellen müssen.
Die haben es zusammen drin, wie Vieh.
Wie Viech haben sie es zusammen drin. Dann sind sie außen rumgestanden, dann sind sie teilweise manche, die Husaren, mit ihren Säbel sind durchgerannt, einfach durchgesäbelt.
Oder mit den Pferdl durchgeritten.
Genau, sag ich, die Husaren, die sind ja auf die Pferdl gegangen, genau. Einfach durchgeritten, durchgesäbelt, wie es ihnen gerade eingefallen ist.
Und die anderen haben geschossen.
Dann haben sie, wenn die Husaren wieder weggert waren, wieder durchgeritten gewesen sind, dann haben sie gesagt, so, geht's alle eng zusammen.
Noch weiter zusammen
drin. Noch weiter zusammen, dann haben sie geschossen, die Leute fallen um. So, dann haben sie welche erwischt. Jetzt geht es noch weiter zusammen. Die Leute haben Bett, die haben einen Rosenkranz draußen gehabt, haben Bett, die waren unbewaffnet, die haben sich zurückgezogen, die haben aufgeben gehabt.
Und den anderen war es wurscht und haben einfach draufgehalten.
Einfach umgebracht.
Ein einziges Gemetzel,
Gemetzel,
eine Barbarei.
Ist ja damals, das war anscheinend auch damals durchs Kriegsrecht überhaupt nicht gedeckt. Die haben sie aufgeben, das waren auch keine professionellen Soldaten, das waren ja Zivilisten in dem Sinn. Und trotzdem haben es die alle, die haben in dieser Nacht 1100 Leute einfach umgebracht. Einfach umgebracht. Von den Kaiserlichen sind 40 Leute umgekommen. 1100 Leute umgebracht.
Das ist Irrsinn. Das war,
ja. Ganz normale Bürger.
Ermordet haben sie es.
Ermordet. Das war
Mord. Einfach niedergestreckt, ermordet. Anders kann man es nicht sagen.
Dann haben sie welche genommen, haben sie in die Stadt eingezogen, da vor der Michaelskirche hier. Also für die, die gerne einkaufen gingen in Minger, die ist ja in der Kaufingerstraße, in der Fußgängerzone, haben sie da Hitzart davor.
Und flacker lassen.
Haben sie liegen lassen. 3 Tage lang hat sie keiner, also da waren ja die Michaelskirche, Jesuiten und dann, glaube ich, war ein Kloster auch mit dabei. Die Jesuiten haben sie 3 Tage lang, oder kein Mensch hat sie 3 Tage lang kümmern dürfen um die. Die Leute haben durchgehen müssen und haben die anschauen müssen. Auch
als abschreckendes Beispiel.
Auch in Sendling, sind Leute in verletzt gelegen, da hat sich keiner kümmern dürfen, die sind verletzt gelegen und sind an ihrem Blut nicht einfach schnell gestorben, sondern bis die gestorben sind. Mhm. Die haben es verrecken lassen, die Leute. Und während, das haben dann Beobachter beschrieben, während die Leute verrecken, sind dann die kaiserlichen Soldaten hingegangen und haben die Leute, die wo noch gelebt haben,
auch noch verstümmelt.
Ja, leider Gottes auch das. Und haben ihnen ein Ledergürtel auszogen, Squand auszogen, Schuhe, das, was sie braucht haben.
Wahnsinn. Da kommst du in der Stimmung.
Was sind das für Leute gewesen?
Ich weiß nicht. Das kann man, jetzt, das, sowas kannst du nicht rechtfertigen.
Jetzt schreibt jemand anderer, schreibt jetzt, ja, die, wo das gemacht haben, das waren jetzt keine Österreicher, das waren zwar Kaiserliche, aber das waren keine Österreicher, weil die Husaren waren ja aus Ungarn. Und die Franken waren ja, und die anderen Soldaten waren wohl aus Franken, die das große da drauf geschossen haben, habe ich gelesen. Also macht's doch nicht besser.
Das macht's null besser. Und das Ganze an Weihnachten.
Und dann haben sie Todesurteile vollstreckt. Die Todesurteile haben, nicht, also vollstreckt auch, aber Leute zum Tod ganz schnell verurteilt. Und die haben es dann teilweise in die Städte hingefahren, wo die hergekommen sind, und haben das Todesurteil dort verstreckt.
Dann haben sie es gevierteilt und überall aufgehängt als abschreckendes Beispiel.
Manche gevierteilt.
Ganz schlimm.
Was war das für eine Zeit? Der Aufstand, das war der Höhepunkt des Aufstands. Der war dann noch nicht komplett vorbei, aber das war der Anfang vom Ende. Es hat dann nur ein paar Schlachten gegeben, glaube ich. Es sind noch weiter Leute gestorben.
Aidenbach ist da ganz groß
gewesen. Ja, genau, das glaube ich war so der letzte Höhepunkt. Gell?
Da waren 300 zu beklagen, aber auf dieselbe Weise wie vor Sendling. Die haben es genauso niedergemetzelt, zusammentrieben, erschossen, gefleddert, verstümmelt, alles.
Ja.
Grausame Geschichte.
So, jetzt stellen Sie eigentlich zwei Fragen noch. Erstens, wo war der Kurfürst? Zweitens, was hat es gebracht?
Was gebracht hat, weiß ich nicht. Aber der Kurfürst hat gesagt, irgendwie einen Brief an seine Frau hat er geschrieben, hat er gesagt, ich habe von nichts gewusst. Ich kenne keinen von den Anführern. Ich habe nichts davon gehört.
Ja, und was ich noch mal gelesen habe, dass er, jetzt weiß ich nicht, hat er es geschrieben, also ich habe es gelesen, nicht bloß bei einer Quelle, dass er so gesagt hat, ich meine, die Zeit damals war, da war ja der Bürger und der Bauer und der Handwerker, das war ja nichts, das war ja ein Depp, der hat nichts zum Sagen gehabt. Kriege werden unter Adligen geführt und drum hat er gesagt, was machen denn die eigentlich? Was wollen denn die? Stell dir mal vor, der Bürgeraufstand hätte Erfolg gehabt, das hätte die Adligen komplett in Frage gestellt.
Ja, absolut.
Und der Max Emanuel hat dann selber gesagt, was machen die? Sind ja so fast schon selber blöd, dass das deren. Ja, und was hat es gebracht? Die Repressalien sind nicht mehr ganz so schlimm gewesen. Bayern hat es noch ein paar Jahre aushalten müssen, bis dann das Ganze durch war, der spanische Erbfolgekrieg. Der war dann, jetzt weiß ich nicht, 1712, 1714, irgendwo in die Richtung, war der dann gegangen. So lang sind wir dann noch unter österreichischer oder habsburgischer Besatzung gewesen. Und aber bis das dann auseinander war, dann ist er wieder zurückgekommen, der Max Emanuel. Er hat ja immer noch gehofft, dass er die spanische Niederlande kriegt, aber dann ist er nach Bayern zurückgekommen.
Ja, der ist ja dann auch gebraucht worden.
Da ist er dann wieder gebraucht
worden. Und es hat sich ja, glaube ich, so eine Bürgerwehr gebildet. Aha. Oder die Parlamente haben dann Leute aufgestellt als, sage ich mal, Landesschutz irgendwie in der Form.
Ja, aha, okay.
Habe ich gehört, habe ich gelesen.
Ja.
Aber so ganz weiß ich es auch nicht, weil ich habe halt auch keine Zettel dabei.
Mhm. Also was hat es gebracht? Die Bevölkerung muss wieder besser behandelt worden sein. Ich weiß nicht, ob das dem Kurfürsten Bayern gerettet hat, weil anscheinend muss schon so gewesen sein, diesen Aufstand, da hast du natürlich nicht viel Bock, ein Volk oder Land zum Übernehmen, wo die Leute so einen Aufstand machen.
Ja, freilich. Und vor allem, du hast dich ja nicht daran beteiligt. Und du weißt ja angeblich von nichts. Und du äußerst dich dann auch noch gegen deine Landsleute, so auf üble Weise.
Ja.
Ob das so ruhmreich ist, ich weiß nicht. Also eine Niederlage war es auf jeden Fall insgesamt.
Mhm.
Aber gleichzeitig war es, sage ich mal, ja auch ein Standpunkt, dass man sagt, ja, Bayern ist wichtig, wir sind wichtig, ohne uns geht's nicht.
Ja, andersrum gesagt, wenn die nicht den Aufstand gemacht hätten, dann weiß man nicht, ob Bayern nicht habsburgerisch, österreichisch geworden war.
Wir werden es nie erfahren.
Das werden wir nie erfahren. Es hat vielleicht Bayern die Selbstständigkeit gerettet. Es hat, wenn man so Quellen lesen darf, die Bevölkerung weniger, oder die hat dann danach weniger leiden müssen, weil sie anscheinend gemerkt haben, okay, da sind wir zwei gegangen.
Die Leute haben gespannt, dass Zusammenhalt wichtig ist.
Mhm. Puh, ein Kapitel, weißt du was? Jetzt müsste man einen Namen noch nennen, der schon eine Sagengestalt ist, fast.
Eine Sagengestalt?
Ja, nämlich der Schmied von Kochel.
Ah.
Es gibt in Sendling um ein Denkmal sogar vom Schmied von Kochel. Und manche sagen, den hat es gegeben, manche sagen, den hat es nicht gegeben. Ich habe beides schon gelesen. Die einen sagen, ja, man kann ihn geschichtlich nachweisen. Die anderen sagen, nein, geschichtlich geht das überhaupt nicht hin. In jedem Fall sagt die Legende, dass da der Schmied von Kochel ganz patriotisch noch zum Schluss wo die da Oma den Sendling alle umgebracht, ermordet worden sind, die Fahne hochgehalten hat und anscheinend als einer oder als der Letzte dann da umgebracht worden ist. Also das ist so diese Sagenbildung. Und da gibt es einen Brunnen in Minger, in Sendling und in, ich glaube sogar in Kochel am See. Ich glaube in Kochel. Bin mir nicht ganz sicher, ob in Kochel, aber irgendwo da unten. Ja, Sigi, ein wahnsinnig schlimme Zeit.
Ein schlimmes Ereignis.
Schlimmes Thema.
Ja,
definitiv. Ich finde aber auch, wenn die damals so gelitten haben und sie so eingesetzt haben, dass wir vielleicht einmal jetzt die halbe die Stunde einmal da ein bisschen dran gedacht haben und eigentlich dankbar sein dürfen, wie gut das uns geht. Und vielleicht, dass man manchmal aufstehen muss, wenn es da nicht gut geht. Ha?
Für seine Rechte einfach einmal kämpfen.
Für seine Rechte. Irgendwann gelangt es, gell?
Ja, irgendwann gelangt es.
Ja.
Gelangt es uns für die Folge heute? Für also ich bin platt.
Du, für der Folge gelangt es uns jetzt. Ich hoffe, es ist ein schweres Thema. Das ist, du hast es ja am Anfang schon gesagt, dass dir danach schon ein bisschen nachgegangen ist, wenn es dir da genauer einliest. Es gibt da schöne Dokumentationen, die man finden kann im Internet, also Videodokumentationen. Der BR hat damals eine gemacht. Wenn du das wirklich alles einmal anschaust und da ein bisschen reinfühlst, dann war das schon der Wahnsinn. Und sind wir einfach froh, dass uns halt besser geht, Sigi.
Auf jeden Fall. Und die nächste Folge wird dann auch wieder lustig.
Die nächste Folge, die wird wieder ein bisschen schöner. Da würde ich mal sagen, in dem Sinne, hören wir auf und hören wir uns nächste Woche wieder.
Ich freue mich schon drauf.
Ich mir auch. Sigi, mach's gut.
Für die Manni.
Ja, liebe Zuhörer, das war's wieder mit Bayern Absolut. Zumindest für derer Folge. Ja, ein recht schweres Thema. Auf der anderen Seite sind es Leute, Menschen gewesen, die dafür gekämpft haben, dass uns halt vielleicht auch besser geht. Drum dürfen wir das vielleicht auch mal in der Weihnachtszeit einschmeißen. Aber ansonsten sollen wir uns an der schönen Stimmung erfreuen, die wir auch jeder selbst kreieren kann. In dem Sinne, nächste Woche macht man wieder mit weiter. Herz wieder rein. In der Zwischenzeit macht es gut und bleibt grübig.